Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Also, hallo ihr Lieben und mir teilweise noch ein bisschen Fremden oder schon nicht mehr ganz so fremden Gesichter. Guten Morgen, auch nochmal richtig jetzt von meiner Seite. Fremd, darüber habe ich das letzte Mal geredet, vor 2 Wochen. Fremd in Diesbeck, heute heißt es Hoffnung für Diesbeck. Dieser zweite Teil, der ist irgendwie mit reingerutscht in die Predigt, das heißt eigentlich nur Hoffnung für Diesbeck. Warum? Das erkläre ich gleich. Ich will aber kurz nochmal das Revue passieren lassen, was wir das letzte Mal hatten. Fremd, weil wir zu Gott gehören, habe ich das letzte Mal gesagt. Und gerade das treibt uns zu den Leuten. Wir sind nicht fremd in dem Sinne, dass wir uns irgendwie abkapseln, sondern wir sind fremd, weil Gott uns auserwählt hat und wir zu ihm gehören. Und ich finde das irgendwie cool. Der Chris hat letzte Woche zum Beispiel auch seine Predigt vor 2 Wochen wieder angeknüpft. Deswegen habe ich gedacht, folge ich dem großen Meister nach. Mach das auch mal so. Und setze meine Predigt von vor 14 Tagen fort. Und wir waren ja bei meiner letzten Predigt vor 2 Wochen im 1. Petrusbrief. Genau gesagt 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 1 bis 2. Und nochmal zur Wiederholung, der Brief, der wurde vor Petrus vor ungefähr 2000 Jahren geschrieben. An Leute, Griechen, dort wo heute die Türkei ist. Und die Griechen dort, denen ging es nicht so gut in ihrem Glauben, sondern sie wurden verfolgt, jetzt nicht gewaltsam, sondern eher, dass sie gesellschaftlich ausgegrenzt wurden, dass sie gemobbt wurden für ihren Glauben. Sie wurden beschimpft und es wurden irgendwelche falschen Gerüchte über sie verbreitet. Petrus schreibt also an Leute, denen es nicht so gut geht, und dort setzen wir jetzt genau wieder an. Wir lesen wieder aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, aber diesmal die Verse 3 bis 5. Und wie beim letzten Mal, alle, die eine Bibel dabei haben, oder die ein Handy dabei haben, wo eine Bibel drauf ist, oder die ein Handy dabei haben, wo Internet dabei ist und man im Browser das suchen kann, das könnt ihr jetzt mal rausholen. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, 3 bis 5. Genau, noch einen kurzen Moment. Auch wenn ihr vielleicht gerade vor dem Bildschirm seid und das hier nachschaut, diese Predigt, könnt ihr kurz auf Stopp klicken und das raussuchen. 1. Petrus, Kapitel 1, 3 bis 5. Ich lese jetzt. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns sozusagen neu geboren. Durch die Auferweckung von Jesus Christus aus dem Tod hat er uns eine lebendige Hoffnung geschenkt. Es ist die Hoffnung auf ein unvergängliches, reines und unverlierbares Erbe. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Und er bewahrt euch mit seiner Macht durch den Glauben. Er tut das für eure Rettung, die am Ende der Zeit offenbar werden soll. Ich lese einfach noch einmal, damit wir es ein bisschen drin haben und ich nicht so viel Vorsprung habe mit meiner Vorbereitung, sondern ihr auch ein bisschen drin seid im Text. Nochmal ab Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns sozusagen neu geboren. Durch die Auferweckung von Jesus Christus aus dem Tod hat er uns eine lebendige Hoffnung geschenkt. Es ist die Hoffnung auf ein unvergängliches, reines und unverlierbares Erbe. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Und er bewahrt euch mit seiner Macht durch den Glauben. Er tut das für eure Rettung, die am Ende der Zeit offenbar werden soll. Genau. Und jetzt lese ich nochmal den Vers 3, weil um den geht es jetzt als erstes. Immer Wiederholung, dann sind wir so ein bisschen drin. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns sozusagen neu geboren. Durch die Auferweckung von Jesus Christus von den Toten hat er uns eine lebendige Hoffnung geschenkt. Und ich finde es so cool und deswegen habe ich das am Anfang vor uns auch gemacht. Petrus startet hier mit Lobpreis. Genau was ihr vor uns hier gemacht habt. Genau damit startet Petrus seine Verse oder ist ja, steht auch direkt immer noch am Anfang des Briefes. Er sagt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er lobt Gott, den Vater von Jesus. Er lobt ihn. Aber was hat er für einen Grund, ihn zu loben? Und wenn wir dann in den nächsten Vers schauen, dann sehen wir das. Weil Gott Barmherzigkeit hat, oder man kann auch sagen, weil er Mitleid mit uns hatte. Und unser Gott, und der steht da ganz krass im Gegensatz zu vielen griechischen Göttern der damaligen Zeit, unser Gott ist kein gefühlskalter Gott, sondern ein Gott, der Mitgefühl mit uns hat. Er hat Mitleid mit uns. Und da möchte ich auch nochmal an die Hühner von vor 14 Tagen erinnern. Da habe ich ja gesagt, wir waren wie Hühner in der Massentierhaltung, die schrecklich behandelt wurden. Und Gott wollte sich es aber nicht länger mit ansehen, dass wir dort sind als Hühner und hat uns gekauft, damit wir ein besseres Leben haben, damit wir artgerechte Haltung haben. Unser neuer Besitzer hat Mitleid mit uns, deswegen hat er uns gekauft und uns in artgerechte Haltung gesteckt. Wir haben jetzt einen liebevollen Besitzer, einen Besitzer, der großes Mitleid mit uns hatte. Und was ich gerade nochmal mit dem Besitzerwechsel erklärt habe, das beschreibt Petrus hier sogar noch viel intensiver, noch viel krasser. Er sagt, wir sind von Neuem geboren. Oder man kann genauso gut auch übersetzen, wir sind von Neuem gezeugt. Und das ist ja nochmal eine Stufe krasser, weil Petrus damit mehr oder weniger sexuelles Vokabular an der Stelle verwendet. Und damit sagt, eure Eltern haben euch früher gezeugt, bevor ihr im Bauch herangewachsen seid, aber ihr wart wie alle Menschen sündig. Trotz all eurer Bemühungen gut zu legen, habt ihr es nicht hinbekommen und deswegen musstet ihr neu gezeugt werden. Deswegen war es nötig, dass Gott euch neu zeugt. Nochmal von vorne. Und dass wir sündig waren, das lesen wir zum Beispiel in Römer 3. Die Martina hat vor uns aus Römer 8 vorgelesen. Ich lese es mal aus Römer 3, ab Vers 9. Da schreibt Paulus, wie ist es denn nun? Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber irgendwie im Vorteil oder sind wir es nicht? Wir sind es ganz und gar nicht. Ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind, die Juden ebenso wie die anderen Menschen und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen, keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Und jetzt ist die für einen Gott völlig unangebrachte Reaktion darauf, dass er uns neu zeugt. Und das ist nicht nur, also neu zeugen, auf gut Deutsch heißt es so viel wie Gott hatte Sex für uns. Das sage ich jetzt extra so provokant, weil es dann ein bisschen krasser klingt in unseren Ohren als zeugen. Zeugen ist so eine abstrakte Sprache, aber Gott hat sich so weit hinunterbegeben, dass er sowas ganz Menschliches, was teilweise sogar ein bisschen schlecht gesehen wird, was irgendwie so ein bisschen verrucht ist und so, dass Gott sowas tut für uns, dass er sich so weit hinabbegibt. Das ist natürlich ein Bild, Gott hat das jetzt nicht in dem Sinne getan, das ist ein Bild. Aber das Wichtige ist in diesem Bild ist eben, dass es so unangebracht klingt. Und das muss es erst recht in den Ohren der Leute damals geklungen haben. Gott zeugt uns neu bei der Auferstehung, schreibt Petrus. Er zeugt uns neu, damit wir nicht bei unserer ersten Zeugung wie bei unserer ersten Zeugung zu Kindern der Sünde werden, sondern damit wir zu Gottes Kindern werden. Und das, was Petrus hier sagt, das zeigt halt eins. Gott hat sich für uns so weit herabgelassen, dass Gott das wiederholt, was unsere Eltern schon mal getan haben, uns zeugen, uns gebären. Dieses Bild bedeutet, dass Jesus gestorben ist, damit wir wieder mit ihm auferstehen. Und auferstehen, das ist mit uns gleichbedeutend so mit nochmal zeugen, nochmal Samenzelle und Eizelle zusammenbringen. Und wie gesagt, was Gott hier tut, es ist durch und durch verrückt. Und deswegen versuche ich das auch so ein bisschen bildlich zu beschreiben, weil es halt eigentlich nicht in das Bild passt, was vor allem Griechen damals von Gott hatten. Dass ein Gott sowas tun würde. Gott, das war irgendeiner ganz weit weg, ganz entfernt. So wie, glaube ich, auch viele Menschen heute noch ein Gottesbild haben. Aber das, was Gott hier tut, das ist so weit runter, wie es nur geht für einen Gott, zu sterben und wieder aufzuerstehen. Wenn Jesus aufersteht, dann ist es die Neuzeugung. Das Unfassbare irgendwie. Das, was eigentlich nicht sein sollte. Gott gibt sich dieser Welt ganz hin. Sodass er das Intimste für uns tut. Neues Leben erzeugen. Ich will das mal so formulieren, als Jesus im Grab wieder seine Augen öffnet, da öffnen auch wir als kleine Babys Gottes zum ersten Mal unsere Augen überhaupt. Und Petrus, der bezeichnet jetzt diesen historischen Moment als lebendige Hoffnung. Das heißt, das, was damals geschehen ist, das gibt mir heute Hoffnung auch für die Zukunft. Petrus konnte das natürlich mit Sicherheit sagen. Er war ja am Grab, er hat Jesus auch gesehen, so steht es auf jeden Fall in den ganzen Evangelien. Er hat Jesus nochmal getroffen nach seinem Tod, er hat sogar noch mit ihm geredet. Er weiß, dass Jesus wieder gelebt hat und dass Jesus wieder lebt. Und er schreibt aber jetzt an Leute wie uns quasi, die nicht dabei waren. Ja, weil die in Kleinasien, die waren ziemlich sicher nicht dabei in Jerusalem, als das passiert ist. Er sagt uns, Leute, Jesus lebt wirklich, wirklich. Nicht nur irgendwie abstrakt, bildlich, nicht nur wie dieses Bild, was ich die ganze Zeit erklärt habe, sondern Jesus lebt wirklich, zum Anfassen. Und ihr in eurer teilweise hoffnungslosen Situation, wo ihr gemobbt werdet, ihr könnt eine sichere Hoffnung haben, weil Jesus lebt und deswegen werdet ihr auch alle leben. Und tatsächlich war das für mich in meinem Leben auch schon, ich glaube vor einem Jahr oder so, bin ich irgendwo mal so lang gelaufen, es war so ein bisschen Abend und ich habe so überlegt, was kann ich eigentlich sicher sagen über meinen Glauben? Ich bin jemand, ich habe häufiger auch mal Zweifel an Gott und so und dann habe ich gedacht, dass es Gott gibt, ja, kann ich auf jeden Fall sagen. Dass Jesus gekreuzigt wurde, ja, das glauben auch die meisten Historiker, dass es so war. Dass er auferstanden ist. Und da habe ich, glaube ich, so einen kurzen Moment gebraucht. Aber als ich das wieder, als ich gemerkt habe, ja, das glaube ich auch. Da hat es meinen Glauben irgendwie frei gemacht oder hat mir gezeigt, dieser Gott ist viel größer oder der hat das geschafft und dann ist er auch für mein Leben größer. Versteht ihr, wissen, was ich meine? Wenn der auferstehen kann, wenn er wieder leben kann, was kann er dann auch in meinem Leben tun? So. Und dass es vor allem auch nichts ist, was irgendwie auf irgendeiner abstrakten Ebene passiert ist, sondern was, was historisch passiert ist. Das hilft mir, glaube ich, so sehr daran. Und ich glaube, das ist auch was, was Petrus meint, was uns allen daran ein bisschen helfen kann. Und das ist nämlich auch was Wichtiges an dieser Hoffnung, die Petrus hier beschreibt. Im Gegensatz zum griechischen Denken, da musste immer noch gesagt werden, wenn das Wort Hoffnung erwähnt wurde, musste immer noch gesagt werden, ob es jetzt eine gute oder eine schlechte Hoffnung ist. Und dann war das auch mit dieser Hoffnung nicht ganz sicher. Hoffnung war eher so ein unsicheres Ding. Aber im jüdischen Denken, auch im Alten Testament, war Hoffnung auf Gott immer sicher. Das war kein vielleicht passiert's, vielleicht passiert's nicht oder so, sondern es war ganz sicher. Hoffnung auf Gott, das ist was Sicheres. Und Petrus kann sogar noch die Auferstehung dazu setzen und sagen, Leute, das hier ist historisch verankert, diese Hoffnung. Die hat ein Fundament. Schau doch mal, Jesus ist wirklich auferstanden. Er lebt und deswegen werdet ihr auch leben. Auch wenn es jetzt vielleicht gerade ganz anders aussieht, so wie bei den Leuten dort, an die Petrus schreibt. Und lebendige Hoffnung, was heißt es jetzt ganz konkret? Zum einen ist Gott Leben und er hat das Leben erschaffen. Deswegen schenkt er uns auch Leben. Neue Frische für uns als Gemeinde, neue Kraft für den Alltag, neue Lebensfreude. Im Hier und Jetzt, da spüren wir schon manches, aber richtig erfüllt wird es erst am Ende. Und das schreibt Petrus auch dann im Vers 6. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid. In mancherlei Prüfungen, in mancherlei Problemen. Das heißt, das Ziel unserer Hoffnung, das ist Freude. Lebendige Freude. Lebendige Hoffnung auf Freude, die am Ende von unserem Leben steht. Das sage ich wie die Martina vor uns. Halleluja. Das ist doch was super Geniales, dass wir wissen können, am Ende unseres Lebens, da steht Freude. Das verspricht uns Gott. Und das ist auch irgendwie Hoffnung für mich. Es gibt mehr als mein Leben. Das ist Hoffnung für uns als Gemeinde. Es gibt mehr als unser Klein-Klein, als unser kleines Gemeindeleben. Das ist Hoffnung für Diesbeck. Es gibt mehr als den Trott des Alltags der Leute hier in der Stadt oder hier im Ort, auch in Neustadt und ringsherum. Es gibt mehr als das, was ich jetzt gerade sehe. Bei Gott, da gibt es echtes Leben. Lebendige Hoffnung. Da möchte ich mit euch aber jetzt auch nochmal in den nächsten Vers, Vers 4. Da wird es nämlich noch ein bisschen konkreter. Da steht ab Vers 4. Es ist die Hoffnung auf ein unvergängliches, reines und unverlierbares Erbe. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Das heißt, das, was wir jetzt hier und jetzt schon so ein bisschen spüren oder auch noch nicht so richtig merken, diese lebendige Hoffnung, die richtet sich auf die Zukunft aus. Gott gibt uns ein Versprechen. So in der Art, er sagt so, ich habe hier schon was vorbereitet für euch, hier bei mir. So sagt es Gott so ungefähr. Das, was bei mir vorbereitet ist, das kann euch keiner nehmen. Das ist die Fülle des Lebens, die bei mir ist. Hier ist die Luft so richtig frisch. So wie keine Luft, die ihr vorher irgendwie gerochen oder geatmet habt. Hier bin ich und hier könnt ihr mich berühren, mich aus nächster Nähe sehen. Hier könnt ihr in eurer Bestimmung leben und mich mit Freude anbeten. Hier ist zu essen für euch vorbereitet und dann werden wir hier zusammen essen und eine coole Gemeinschaft haben an dem Tisch, den ich für euch vorbereitet habe. Das ist euer Erbe, das nie vergeht und rein ist und nicht zerstört wird. Hier bin ich und warte auf euch. So ungefähr kann man sich vielleicht vorstellen. Letzte Woche hat der Chris ja auch über Offenbarung gepredigt. Da haben wir vielleicht auch schon so einen kleinen Einblick gekriegt, wie das mal sein wird, wenn wir vor Gottes Thron stehen und ihm irgendwie so anbeten. Aber woher weiß ich jetzt, dass das stimmt, was Petrus hier für die Zukunft verspricht? Woher weiß ich's? Weil Jesus wirklich auferstanden ist. Das ist quasi der Pfand. Das ist das, was Gott auf den Tisch legt und sagt, das hier habt ihr, das ist mein Versprechen. Mein Sohn ist für euch gestorben und er ist wirklich auferstanden. Und deswegen könnt ihr mir auch meine ganzen Versprechen glauben, die ich für die Zukunft habe. Genau, und das ist jetzt hier in diesen drei Versen so, es geht irgendwie um Vergangenheit, was Jesus früher getan hat, nämlich die Auferstehung. Es geht um das Hier und Jetzt, dass es gerade mich jetzt hier verändert. Und es geht um die Zukunft, dass irgendwie ein Erbe auf uns wartet. All das ist in diesen drei Versen. Und deswegen wollen wir mal noch Vers 5 lesen, um dann gleich, ja, vielleicht das ganze Bild dadurch zu haben. Da schreibt er, der Petrus, und er bewahrt euch, also Gott bewahrt euch mit seiner Macht durch den Glauben. Er tut das für eure Rettung, die am Ende der Zeit offenbar werden soll. Und Petrus, der gibt uns hier also eine ganz schön große Zusage. Es ist schon, ja, wirklich ein großes Versprechen, dass Gott uns mit seiner Macht beschützt durch unseren Glauben. Das heißt quasi, wir brauchen auch keine Angst zu haben in unserem Leben, wenn wir so auch Probleme haben. Gerade eben, wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, diese Gemeinde, die hatten viel größere Probleme als wir. Ne? Und an so eine Gemeinde schreibt ihr, ihr braucht keine Angst zu haben, Gott beschützt euch mit seiner Macht durch euren Glauben. Und ich habe mir überlegt, warum tut er das? Und da habe ich 1. Timotheus 2, Vers 4 gefunden, wo Paulus schreibt, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und so sagt es auch Petrus hier, Gott will, dass wir gerettet werden. Und deswegen lässt er uns auch nicht einfach allein oder so, sondern durch unseren Glauben beschützt er uns durch unseren Glauben mit seiner Macht, macht er das. Und da habe ich mir aber überlegt, irgendwie ist es jetzt sehr, ja, ist ein großes Versprechen, aber ich habe auch andere Erlebnisse, Freunde von mir, die nicht mehr glauben und die gar nichts mehr damit zu tun haben. Woran liegt es dann? Was ist da das Problem? Und das finde ich ein sehr schwieriges Thema, ehrlich gesagt, das kann ich mir teilweise auch nicht beantworten. Aber ein Gedanke, den ich da hatte, ich habe von Dietrich Bonhoeffer, einem Theologen, der im Dritten Reich noch kurz vor Kriegsende getötet wurde. Der hat in seinem Buch Nachfolge was Interessantes geschrieben und das hat mir irgendwie ein bisschen geholfen. Bonhoeffer sagt, dass Glaube und Gehorsam immer zusammengehören. Ich mache es mal an dem Beispiel so fest. Wenn ich sage, Gott, ich würde dir gern glauben, aber gehorsam möchte ich dir nicht sein, dann wird auch der Glaube irgendwie immer klein bleiben. Oder Schritt für Schritt kaputt gehen. Bonhoeffer macht es so fest, Jesus, der ruft zum Beispiel die Jünger und sie gehen ihm hinterher. Und in dem Moment, wo sie ihm hinterhergehen, da glauben sie noch überhaupt nicht. Aber sie sind gehorsam und gehen hinterher. Aber im Gegensatz dazu, zum Beispiel gleich in der Nähe, an der Stelle, ganz da in der Nähe, in Matthäus, der reiche Jüngling, ne? Also ein reicher junger Mann, nicht wie ich bin kein reicher junger Mann, aber der war auf jeden Fall jung und reich. Und dem sagt Jesus, komm mit und verkauf deinen ganzen Besitz. Und dieser junge Mann, der hat richtig Lust, an Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen. Aber er kriegt es nicht hin, gehorsam zu sein und diesem Ruf zu folgen. Und in genau das Fahrwasser können auch wir kommen, auch wenn wir Christen sind oder wenn wir es noch nicht sind. Wir können sagen, Gott, ich will an dich glauben und bei dir bleiben, aber gleichzeitig völlig ungehorsam sein und dem gegenüber, was er uns in der Bibel mitgegeben hat. Und wenn wir so leben, dann wird unser Glaube irgendwie zu Bruch gehen. Und das ist auch, wenn du vielleicht gerade eine Zeit erlebst, wo ja, es dir schwerfällt zu glauben, es gibt auch Zeiten, wo man versuchen muss, gehorsam zu sein, damit Gott wieder Glauben schenkt. Und wenn du viel Glauben hast, dann lern doch, was es bedeutet, auch gehorsam zu sein. Das ist so ein, ja, sich bedingendes Ding. Genau, aber das war einfach nur so was Kleines. Wir können auch noch aus Markus 9, Vers 24, da gibt es ja auch diesen Mann, der sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und vielleicht kann das auch eine hilfreiche Bitte sein, wenn du gerade wenig Glauben hast an Jesus. Weil Jesus hat diese Bitte beantwortet und dann geheilt. Dann bete doch auch mal so zu Jesus und sag, Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Genau, aber in Vers 5 gibt es ja noch mehr. Und ihr habt vielleicht auch gemerkt, dass in dem Vers es nicht nur ums Heute geht, sondern, wie ich vorhin schon gesagt habe, es auch ums Morgen geht. Es geht auch um die Zukunft. Denn das ist ja irgendwie ein bisschen das Komische als Christ. Heute und morgen, die gehören bei uns im Glauben immer zusammen. Wir sind schon gerettet, aber wirklich was spüren tun wir dann oft auch nicht. Und irgendwie passieren vielleicht auch schon manche Dinge und es gibt Gebetserhörungen oder so. Aber dann viele Dinge, da ist auch irgendwie nichts. Und ich habe mich vielleicht bekehrt, aber mein Glaube ist jetzt irgendwie doch auch wieder ein bisschen komisch geworden. Und da gibt uns aber Gott dieses Versprechen. Jesus ist auferstanden und ihr werdet auch auferstehen in der Zukunft. Und jetzt leben wir gerade noch in so einem spannenden Ding. Und das finde ich sehr herausfordernd, was Petrus hier sagt. Er hat wirklich sehr viel gefordert von den verfolgten Christen damals. Und ich glaube, auch für uns ist es nicht einfach, das einfach so mit so Überzeugung zu leben. Aber ich glaube, wir müssen uns immer wieder erinnern oder uns auch gegenseitig daran erinnern, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, weil Jesus auferstanden ist. Und Petrus sagt, gestern und morgen und vor allem das Wichtigste, heute. Heute ist Gott treu. Und das können wir heute wissen, weil er uns beschützt mit seiner Macht. Weil er wirklich auferstanden ist, wo er seine Macht erwiesen hat. Und deswegen habe ich jetzt am Ende noch ein paar Fragen an dich. Oder, ja. Glaubst du an die Auferstehung? Glaubst du, dass das wirklich passiert ist? Hast du diese lebendige Hoffnung in deinem Leben? Lebendige Hoffnung, das ist nicht unbedingt ein Gefühl die ganze Zeit, das sich so durchzieht. Lebendige Hoffnung, das ist hier ein historischer Fakt. Und ich behaupte auch, wenn wir an Jesu Auferstehung glauben, dann werden wir auch lebendige Hoffnung ausstrahlen, auch hier in Diesbeck. Und deswegen auch Hoffnung für Diesbeck. Weil wenn wir lebendige Hoffnung haben und die auch ausleben, dann können auch andere Leute lebendige Hoffnung bekommen. Und bevor ich jetzt gleich am Ende nochmal bete und euch noch kurz noch was sage dazu, möchte ich, dass wir jetzt einfach einen Moment still sind, vielleicht darüber nachdenken, ob wir an die Auferstehung glauben, was uns noch daran hindert, ja, und ob wir diese lebendige Hoffnung in unserem Leben haben. Jesus, danke, dass es Leute gab, wie Petrus, die echt sehr überzeugt waren davon, dass du auferstanden bist und die da auch dabei waren. Und die uns damit auch ein bisschen mal aus der Reserve locken wollen. Danke dafür. Danke dafür, dass du wirklich auferstanden bist. Danke, Herr, dass wir diese Hoffnung haben können, dass wir auch auferstehen, weil du es schon bist. Und ich bitte dich, dass auch gerade die Leute, die auch zweifeln an dieser Hoffnung und zweifeln an dieser Auferstehung, dass du ihnen mehr Sicherheit schenkst, Herr. Das ist nichts Selbstverständliches. Ich bitte dich, dass du es uns als Gemeinde eine lebendige Hoffnung sein lässt hier für diesen Ort, weil wir selbst hoffnungsvolle Leute sind. Danke, Herr, dass du die lebendige Hoffnung bist, Jesus. Vielen, vielen Dank. Amen.